Bevor ich zu unserem Thema komme, möchte ich eine kurze Bekanntgebung weitergeben. Am Büchertisch steht meine Frau hinterher, ist jetzt schon gestanden wahrscheinlich, aber dort wird wahrscheinlich eine Liste aufliegen, in die man seinen Namen und seine Anschrift eintragen darf, wenn man unser zweimonatliches Blatt erhalten möchte. Das ist kostenlos. Es ist eine Handreichung für solche, die gern etwas mehr erfahren möchten, Mittel bekommen möchten, Besprechungen, Gedichte, Auslegungen, für solche, die gern ein Zeugnis weitergeben möchten, von Mund zu Mund oder auch öffentlich dem Herrn dienen. Das Blatt heißt Unterwegs notiert. Es soll das weitergeben, was wir im Leben, was uns in unserem Leben gegeben wurde, was gleichsam notiert wurde, das wir dann weitergeben möchten. Der Herausgeber ist eigentlich Thomas Jettel, mein Mitarbeiter in der Schweiz, aber ich bin verantwortlich für den Inhalt. Das Blatt darf ohne weiteres auch abbestellt werden. Heute Abend fahren wir fort mit uns mit dem Thema dieser Tage, die Eigenschaften Gottes und wie sie sich in unserem Leben in der Gemeinde auswirken, beziehungsweise was sie für uns bedeuten. Wenn die Heilige Schrift über Gott spricht, dann ist das nie theoretisch, dann ist das immer praktisch, dann ist es immer lebenbezogen. Wir können nie über Gott sprechen, ohne dass es uns direkt angeht. Das soll geschehen, während ich spreche. Ich habe nicht vor, erst theoretisch etwas über Gott zu sagen und dann hinterher, wie wir das oft in der Predigt machen, eine Art Anwendung bringen, sondern jedes Wort, das wir lesen oder hören aus dem Wort Gottes, soll direkt uns angehen in unserem praktischen Leben. Übrigens gibt es in der Schrift keine Theorie. Alles ist echt lebensbezogen. Alles ist praktisch. Ich kann nicht viel anfangen mit denen, die diese zwei Bereiche trennen wollen. Es gibt drei große Eigenschaften Gottes, mit denen man sich befassen kann. Ich weiß nicht, wie ich gestern Abend sagte, ich weiß nicht, wie weit ich komme bis Sonntagmorgen, aber auf jeden Fall sind es drei große Eigenschaften, die man da besprechen kann. Und die sind ganz einfach: Gott ist groß, Gott ist gut und Gott ist dreifaltig. Auch das Thema ist sehr, sehr praktisch. Sonst hätten wir keine Erlösung. Wir fingen an mit dem Thema: Gott ist groß. Und dieses Thema kann man wieder aufteilen in drei beziehungsweise vier Bereiche, je nachdem man es betrachten möchte. Die drei großen Themen, Gott ist allwissend, allgegenwärtig und allmächtig, werden vom Psalmisten aufgegriffen im Psalm 139. Daraus lasen wir gestern Abend. Wir wollen das wieder heute Abend tun. Im zweiten Teil des Psalms, der Psalm hat vier Strophen. Jede Strophe hat sechs Verse, wie wir sie kennen. Also 24 Verse hat der ganze Psalm. In den drei ersten Strophen spricht der Psalmist von drei großen Eigenschaften. Gott ist weise oder allwissend, Gott ist überall und Gott ist machtvoll. Und in der vierten Strophe zieht er diese Fäden zusammen und wendet an, was er über Gott gelernt hat. Gott ist groß in seinem Wissen. Darüber haben wir gestern gesprochen. Das bekennt David also im Psalm 139. Und das sehen wir auch an manchen anderen Stellen in der Heiligen Schrift. Wenn wir uns fragen, was es denn ist, dass Gott alles weiß, dann könnten wir nie aufhören damit, natürlich, weil es unausforschlich ist. Aber man kann einiges beginnen aufzureihen, das uns dann Gott wichtig werden lässt, groß werden lässt. Gott ist groß in seinem Selbstwissen. Er kennt sich selbst und nur er kennt sich selbst eigentlich. Würde er sich nicht mitteilen, wir könnten ihn gar nicht kennenlernen. Also niemand kennt Gott als nur Gott selbst und der, dem er sich mitteilt. Und wir sind so dankbar, dass er uns sich selbst mitgeteilt hat in seinem Reden in der Heiligen Schrift, dass heilige Männer Gottes für uns aufgehoben haben. Gott kennt alles, was bis jetzt da ist, Geschichtliches, auch Gegenwärtiges. Und er kennt alles das, was zukünftig ist, was noch kommen wird. An allen diesen Stellen kann es Irrlehren geben, die dort aufkommen, auch unter Christen. Es ist erstaunlich, ich wenigstens finde es erstaunlich, an welchen klaren Stellen Christen sich dennoch verirren können. So gibt es Lehrer des Wortes Gottes, die nicht haben wollen, dass Gott alles Zukünftige kennen würde. Es sei ihm verborgen. Die Schrift weiß es sehr wohl und manchmal haben wir natürlich Probleme mit einigen Aussagen. Ich hatte einen Studenten, der einer der ersten, der kam hinterher, nachdem er schon einiges studiert hatte und kontrollierte noch einmal, wie war das denn mit dem Nichtwissen von Jesus? Das ist so ein Problem. Wir können das nicht ganz verstehen. Wer will ihn schon verstehen? Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Der allwissende Gott und der begrenzte Mensch. Gott hat sich eingegrenzt in einen Menschen, in die Hülle eines Menschen. Und dennoch ist er gleichzeitig allgegenwärtig. Das sind Perspektive, Dimensionen, die wir nicht fassen können. Aber wir sollten nie vergessen, dass Gott dafür Gott ist, dass wir ihn nicht fassen können. Wir sind ja Menschen und das vergessen wir manchmal. Wir möchten alles wissen, wir möchten so sein wie Gott. Das war ja die erste Versuchung. Wir müssen nach Hause kommen in unserem Menschsein und Gott stehen lassen, wie er ist und ihm glauben, was er sagt. Auch wenn wir es nicht verstehen können, so machen wir es auch im Leben. Das ist nichts Außergewöhnliches, jemandem zu glauben, auch wenn wir ihm nicht verstehen können. Wir gehen zum Computer und gebrauchen ihn, aber wir können ihn lange nicht verstehen. Es ist vieles, das wir im Leben nicht verstehen. Wir begeben uns in ein Auto und begeben uns auf die Straße und wir wissen nicht, was sein wird. Aber wir vertrauen darauf, dass das erste Auto nicht gerade direkt in uns hineinfahren wird. Wir vertrauen. Wir vertrauen anderen. Und so dürfen wir auch Gott vertrauen. Vor allem, weil er sich noch nie geirrt hat und niemand beweisen kann, dass er sich geirrt hätte. Auch die Heilige Schrift hat sich nie geirrt. Man darf ruhig wissen, sie ist vertrauenswürdig. Jedes Mal, wenn wir imstande sind, die Schrift zu kontrollieren, zu prüfen, ob sie das Richtige gesagt hat oder nicht, wir haben nicht immer die Möglichkeit. Aber wo immer dem Menschen die Möglichkeit gegeben wurde, zu kontrollieren, ob es richtig war oder nicht, hat die Bibel immer Recht bekommen. Die Menschen haben nicht immer geglaubt, was in der Bibel steht. Hinterher haben sie dann herausgefunden, dass dies und das doch so war, wie es in der Bibel stand und nicht, wie man gemeint hatte. Und dann muss der Mensch seine Meinung ändern, nicht Gott. Und wir sind immer daran, auch in der Naturwissenschaft, im naturwissenschaftlichen Studium. Wir müssen ja dauernd unsere Texte, die geschrieben worden sind, verändern. Manches ist überholt, man sagt heute modernen Deutsch, es ist datiert, obwohl alles datiert ist. Aber auf jeden Fall ist es veraltet und jemand hat schon etwas Neues entdeckt. Gott muss sich nie revidieren. Was er vor Tausenden von Jahren hat aufschreiben lassen, das ist immer noch genauso richtig und wahrhaftig, wie es damals war. Also, Gott weiß genau. Er weiß alles, was ist, was gewesen ist und was sein wird. Er kennt sogar das Mögliche, das, was nicht notwendigerweise stattfindet oder was stattfinden könnte. Das weiß er alles. Gott hat unerschöpfliche Weisheitskenntnis. Weisheit ist ein besonderes Gebiet des Kennens, des Wissens. Da geht es sehr schnell in die Praxis hinein. Manch einer weiß sehr viel, hat viele Kenntnisse, aber ist nicht weise im Handeln. Biblische Weisheit ist Weisheit auch im Handeln, nicht nur im Kennen. Und bei Gott ist diese vollkommen und unbegrenzt. Er ist weise, er braucht sich nie zu korrigieren. Er tut immer das Richtige im Leben von Menschen. Für uns scheint es unfair zu sein. Wir sagen manchmal, das Leben ist nicht fair. Aber Gott tut immer das Richtige. Und hinterher muss man das feststellen. Ich bin dankbar geworden für alle Wege, die mir nicht gefallen haben, die Gott mich geführt hat. Ich weiß, sie waren zum Guten. Und ich kann heute im Voraus dem Herrn danken, für Schwierigkeiten, die er schicken wird. Ich weiß, sie werden das Beste für mich sein. Vor vielen Jahren hatten wir die Gelegenheit, Corrie ten Boom einmal zu hören. Manch einer kennt ihr schönes Bild, das sie gern gebrauchte. Als sie sprach, hob sie ein Tuch auf mit lauter durcheinandergehenden Fäden. Es war einfach ein Durcheinander. Und dann konnte sie aus ihrer Erfahrung sprechen von ihrem Leben, wie ihr Leben so ein Durcheinander zu sein schien. Sie war ja im KZ gewesen. Aber eines Tages werden wir sehen, sagte sie, dass alles zum Besten dient. Und dann wandte sie das Tuch um. Und es war ein sehr schönes blaues Tuch mit einer goldenen Krone darauf. Alles perfekt. Die Fäden auf der Rückseite waren die Reste eines sehr schönen Bildes. Eines Tages werden wir dieses Bild sehen und dann wird alles einen Sinn bekommen. Für uns ist manches sinnlos, aber Gott hat alle Fäden in der Hand und ist alles sinnvoll. Jede Bewegung, die er mit seiner Nadel, mit seinem Faden macht, das ist sinnvoll und führt zu einem ganz bestimmten Ziel, dass wir ihm ähnlich werden. Abschließend können wir sagen zu diesem Thema, das wir gestern besprachen: Gott soll wegen seiner Weisheit und seines Wissens von uns geehrt werden. Ich freue mich über den Spruch, den ihr an der Wand hier vorne habt. Dem großen König sollen wir alle Ehre bringen. In Römer 11 noch einmal die Verse 33 und 34. O, die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und auch der Kenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Urteile und unaufspürbar seine Wege! Wir vermögen sie nicht aufzuspüren. Denn wer kannte den Sinn des Herrn? Oder wer wurde sein Mitberater? Braucht Gott einen Rat, den er dann ab und zu konsultiert? Wie sollen wir es jetzt machen? Ich weiß nicht weiter. Nee, es gibt keinen Mitberater. Die Dreifaltigkeit kennt sich sehr gut aus in der Schöpfung, die sie geschaffen hat. Seine Weisheit sollten wir auch nie in Frage stellen. Wir sollten nie murren. Murren ist eins der schwierigsten, schwerwiegendsten Sünden. Für uns ist sie etwas Alltägliches. Wir murren über das Wetter, wir murren, wenn es regnet, wir murren, wenn die Sonne scheint, wir murren, wenn es warm ist, wir murren, wenn es kalt ist. Wir hören nie auf, nicht wahr? Aber murren im Blick darauf, dass Gott alles in seiner Hand hat und lenkt, gehört zu den schwerwiegendsten Sünden, weil wir damit Gott gleichsam vom Thron unseres Lebens setzen. Wir begehen die erste Sünde. Wir setzen Gott ab. Wir sind nicht zufrieden mit ihm. Wir brauchen einen besseren. Jedes Murren, jede Unzufriedenheit hat diese Schwere in sich, dass wir mit Gott nicht zufrieden sind. Denn er ist es, der das geschehen ließ, worüber wir uns ausdrücken, beschweren. Gottes Wissen und Weisheit dienen sodann zum Trost der Gerechten. Im Psalm 51, gerade in diesem Bußpsalm, lesen wir in Vers 19: Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Zerschlägt Gott das, was er gemacht hat? Ja, das tut er immer wieder. Für uns ist das schmerzhaft. Für uns ist es unverständlich sehr oft, warum Gott zerschlagen würde. In unseren Augen war das Zerschlagen oft unschuldig. Entschuldigung. Wir können nicht sehen, warum es geschehen sollte. Nehmen wir Hiob zum Beispiel. Er selbst konnte es nicht verstehen, sondern drei Freunde in Anführungsstrichen konnten es nicht verstehen. Aber Gott weiß sehr wohl, was er macht, wenn er zerschlägt. Das Menschenherz ist unverständlich. Es ist töricht, sagt der Prophet Jeremia. Es ist endlos hart, blind. Es ist wirklich sündig. Und Gott braucht solche Mittel. Er ist der Weiseste, den es gibt. Und er weiß genau, welche Mittel er brauchen muss, um mit uns umzugehen. Und wenn er uns zerschlägt, dann verschwendet er nichts. Keine Stücke gehen ihm dann abhanden. Er gebraucht alles, aber er zerschlägt, um daraus wieder etwas Neues zu schaffen, das ihm gefällt. Wir sind ja verbildet. Wir sind ja verstümmelt und wir müssen neu geschaffen werden, neu gestaltet werden in ein Bildnis, das ihm gefällt und das ist sein eigenes. Zerbrochene Geister, zerbrochene Gefäße, dort ist Gott und er weiß darum und wir sollten das nicht verachten. Gott verachtet es nicht. Das ist sein Wissen, seine Weisheit. Jesaja 57, Vers 15. Denn so sprach der Hohe und Erhabene, der die Ewigkeit bewohnt, und heilig ist sein Name. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, und bei dem, der eines zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, zu beleben den Geist der Gedemütigten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Und das zu wissen und zu wissen, dass Gott um jeden Nerv, der mir schmerzt, um jeden Gedanken, der mir Mühe macht, dass er alles weiß, was mir Kummer bereitet, das ist für uns ein Trost, ein wirklicher Trost. Ich darf auch wissen, ich darf auch Ruhe finden in den Gedanken, dass Gott weiß, wie sündig ich bin, wie schwach. Denn ich weiß, er ist meine Heiligkeit, er ist meine Kraft und darin darf ich zur Ruhe kommen, bei aller Unzulänglichkeit meines Wesens. Nahum, Kapitel 1, Vers 7. Er kennt die, die auf ihn vertrauen, ist eine Festung am Tage der Not. Gott weiß und er ist eine Festung und das bringt uns Trost. Eine Gemeinde, die einen Gott hat, der alles weiß, kann sich in allem und auf allen Wegen ganz ihm anvertrauen. Wir kommen zum zweiten in dem Thema der Größe Gottes. Wir haben gesagt, Gott ist groß in seinem Wissen. Praktisch sagen wir, er ist allwissend. Sodann ist Gott groß in seiner Gegenwärtigkeit. Gegenwart wäre nicht ganz das rechte Wort, aber er ist gegenwärtig und das überall. Wir sagen, Gott ist allgegenwärtig. Psalm 139, wieder, dort bekennt David dieses in seiner zweiten Strophe. Wir lesen sie. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wohin? Er kennt die Antwort. Nirgends. Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zu den Himmeln? Führe ich hoch? Du bist dort. Ziehen wir in Erinnerung, was wir gestern hörten über die Weite des Weltalls. Den ganzen Weltall füllt er, er ist dort, bei dem entferntesten Stern. Bettete ich mich in dem Bereich des Todes, du bist dort. Nähme ich Flügel der Morgenröte und hielte mich auf am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Das ist ein Trost. Er könnte ihm nicht entgehen, Gott würde immer bei ihm sein. Und deine Rechte würde mich halten. Und spräche ich, ja, Dunkelheit soll mich umfassen. Und Nacht werde das Licht um mich her. So würde auch Dunkelheit nicht sich verfinstern vor dir. Und die Nacht würde hell sein wie der Tag. Die Dunkelheit würde sein wie das Licht. Nach diesem Lied oder dieser Liedstrophe wollen wir einige Lehrsätze bedenken über dieses Thema, Gott ist allgegenwärtig. Ganz einfache Aussagen. Zum Beispiel, Gott ist größer als der geschaffene Raum. Das ist schwer zu verstehen, aber Gott lässt sich nicht begrenzen durch seine eigene Hand, durch seine eigene Schöpfung. Er ist einfach unfassbar groß. Er ist in der ganzen Schöpfung und auch über sie hinaus da. Gott kann zweitens zur gleichen Zeit nah und fern sein. Das können wir nicht. Wir sind örtlich gebunden. Aber Gott kann überall zur gleichen Zeit sein, für uns gesehen, nah und auch fern. Jeremia sagt in Kapitel 23, Vers 23 und 24, bin ich ein Gott aus der Nähe, sagt der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Kann sich jemand verbergen im Verborgenen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Erfülle ich nicht die Himmel und die Erde, sagt der Herr. Offenbarung 3, Vers 20. Ein Vers, den wir gern auswendig lernen. Siehe, ich habe mich vor die Tür gestellt. Er hat eine Strecke zurückgelegt. Wie groß ist sie? Wie groß ist der Himmel? Wie weit weg ist er denn? Am Auffahrtstag, so sagt man in der Schweiz, in Deutschland wahrscheinlich Himmelfahrtstag, spottet man gern. Wie weit ist Jesus denn gekommen am Himmelfahrtstag, als er die Erde verließ? Wie lange hat es gedauert, bis er ankam nach Hause? Das sind böse Fragen aus einem bösen Herzen, das unwissend ist. Das brauchte Jesus gar keine Zeit. Er, der Licht, Geschwindigkeit geschaffen hat, das ist für ihn auch nichts. Er ist überall da. Er brauchte keine Strecke zurückzulegen. Aber er ist gekommen und er ist auf diese Erde gekommen und er ist zu einem jeden von uns gekommen. Und wo immer wir uns hinbegeben, von hier nach Südamerika oder in den entferntesten Osten. Gott ist überall da. Wir reisen viel Und dann immer wieder, wenn ich eine neue Gegend zu sehen bekomme, hier ist Gott, hier sind Menschen, hier ist Gott, überall, wo man hinkommt. Er ist ein Gott in der Ferne und in der Nähe. Und er hat sich vor uns gestellt und will gern unser Leben bewohnen und es lenken. Ein dritter Lehrsatz. Die Gegenwart Gottes ist eine handelnde Gegenwart. Das hat die Hagar erkannt. Sie spricht, du Gott siehst mich. Aber im Zusammenhang ist das der handelnde Gott. Der Gott, der da ist, handelt, hat in ihrem Leben ihre Not gelindert. Von Josef heißt es, Gott war mit ihm. Bei uns sagt das noch rein nichts. Jemand kann neben mir sein. Das mag mir nichts zu helfen. Das mag mir nichts helfen. Vielleicht kenne ich ihn gar nicht. Dabei zu sein, sagt noch nichts für uns. Aber wenn wir sagen, Gott ist da, dann sagen wir mehr aus als über etwas über Geografie. Dann ist er da, ein handelnder Gott, der Weise, der genau weiß, was jetzt zu machen ist. Die Gegenwart Gottes hat also große Bedeutung. Zu sagen, dass Gott allgegenwärtig ist, heißt, dass wir sagen, Gott kann überall handeln und er tut es auch dort, wo er ist. Sein Handeln kann sowohl aufbauend sein als helfend und helfend, als auch richtend und zerstörend. Das müssen wir ihm überlassen, was er da macht. Wir haben schon gehört, dass Gott zerschellen kann, aber im guten Sinne, um etwas Neues zu schaffen. Josef hatten wir schon erwähnt, 1. Mose 39, wer es nachschauen will, die Verse 3 und 23. Gott war mit ihm. Psalm 14, Vers 5. Da überfiel sie ein Schrecken, denn Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Und weil Gott da ist, wo die Rechten sind, ist er dort, wo die Ungerechten sind, ein Richter zugunsten seiner Kinder. Er handelt für uns, streitet für uns. Und er erinnert Israel daran, in Josua steht das, dass sie dann auf ihre Liebe zu ihm Acht geben soll. Weil er für sie streitet, sollen sie ihn dafür lieben. Psalm 23, dem bekannten Psalm, Vers 4. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, warum nicht? Die Gegenwart Gottes, das Wissen um die Gegenwart Gottes, genügt ihm, denn er weiß, Gott wird handeln. Im Mittleren Osten, wenn der Hirte die Schafe ausführte, ging es oft durch eine Schlucht, die so eng war, dass die Sonnenstrahlen nicht mehr nach unten reichten. Dann war es dort dunkel. Aber der Hirte wusste, wohin es ging und musste manchmal diesen Weg einschlagen. Dann konnte es sein, dass er den Schafen voranging, wie das überhaupt seine Gewohnheit war. Er hatte zwei Mittel bei sich, einen Stab und einen Knüppel. Luther übersetzt, dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Dieser Stock konnte mehr sein als nur ein kleiner Stock, sondern ein richtiger Knüppel. Der Stab war der Trost der Schafe. Ein Schaf kann nicht weit sehen, deshalb braucht es immer menschliche Begleitung, um in Sicherheit zu sein. Es kann nicht mehr als etwa 10 oder 15 Meter vor sich sehen. Deshalb ist es angewiesen auf das Ohr. Und wenn es den Stab des Hirten hört, es klopft auf dem steinigen Boden, dann weiß es, dort ist der Hirte. Und es weiß, dass er vielleicht in einer Nische steht, wo eine Höhle vielleicht ist und ein Tier rausspringen könnte, während die Schafe vorbeigingen. Es weiß, der Hirte steht da mit seinem Knüppel gehoben. Und sobald sich ein Tier erhebt, kommt die Keule runter. Die Keule, der Stock, tröstet das Schaf. Es weiß, der Hirte ist da. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist da. Das ist mehr als nur Gegenwart. Das ist sein ganzes Handeln mit seiner ganzen Kraft, mit allem seinem Wissen und mit aller seiner Weisheit. Denn du bist da, du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh nicht um dich, denn ich bin dein Gott. Ich habe dich stark gemacht. Ja, ich habe dir geholfen. Ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Ist Gott da, dann ist alles dieses wahr über ihn. Und das, dieses Wissen, tröstet uns. Jesaja 63, Vers 11. Da gedachte man der Tage der Vorzeit, des Mose, seines Volkes. Wo ist er, der sie aus dem Meer heraufgeführt, zusammen mit dem Hirten seiner Herde? Wo ist er, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gelegt hat? Elisa fragt, wenn sein Meister Elia weg ist, wo ist der Gott Elias? Fragt er nur nach seiner Gegenwart, seiner Lokalität? Er will, dass Gott in seinem Leben jetzt handelt. Gott ist ein handelnder Gott dort, wo er ist. Fürchte dich nicht, sagt Jeremia oder Gott zu Jeremia in Kapitel 1, Vers 8. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, bei dir und mit dir, wo du hingehst. Dich zu retten, das ist der Spruch des Herrn. Und dieses Wissen darf Jeremia begleiten und ihn trösten. Ein vierter Lehrsatz. Gott ist dort, wo man ihn fürchtet. Natürlich ist er auch dort, wo man ihn nicht fürchtet. Und dann kann unser Gott einen solchen ganz schön überraschen. Aber jetzt handelt es sich um ein Trostwort. Psalm 34, Vers 8. Der Bote des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Das Griechische und das Hebräische hat kein Wort für Engel. Wenn es von Engeln spricht, dann muss es ein anderes Wort gebrauchen, nämlich das Wort Bote. Und deshalb haben wir auch so übersetzt in den Psalmen, die jetzt zum Neuen Testament in der Übersetzung gehören. Der Bote des Herrn, der Engel des Herrn. Wenn dieser Ausdruck in der Bibel vorkommt, sonderlich im Alten Testament, dann ist normalerweise von der zweiten Person der Gottheit die Rede, von dem, den wir später als Jesus kennen. Der Bote des Herrn ist noch ein anderes Wort für Gott. Und er selbst lagert sich um die her, er selbst macht sich zum Boten für uns, kommt zu uns und ist unsere Gotteshilfe, lagert sich um uns her, um die, die ihn fürchten. Haben wir Gott an allererste Stelle gesetzt in unserem Leben? Achten wir ihn als den Höchsten und fürchten wir ihn mit gesunder Furcht? Das Wort ist schwer zu übersetzen und auch schwer sich vorzustellen. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn wir unsere Bibel kennen. Wir gewöhnen uns bald daran an dieses Wort Gottesfurcht. Und wir fürchten uns nicht vor diesem Wort. Aber wir sollten dieses Wort kennenlernen und wir sollten lernen, unseren Gott zu fürchten. Und darf ich sagen, dass Respekt nicht genügt, das Wort zu übersetzen? Es ist ein Stück Angst darin, in diesem Wort, ein Stück Furcht. Wenn nicht, dann befürchte ich, dass wir Gott nicht wirklich fürchten. Wir brauchen nicht Angst zu haben vor ihm, und dennoch ist er zu fürchten. Er ist wirklich ernst zu nehmen, und wir könnten eine ganze Menge hier in unserer Zeit da an dieser Stelle lernen. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass jeder Tag ziemlich normal abläuft. Wir haben es gut. Vor vielen Jahren, es gehörte zu den ersten Begegnungen mit Russlandsdeutschen, wir waren in einer Gemeinde, ich denke es war in Hamm, und waren eingeladen in einem Haus junger Eheleute. Und sie waren natürlich nicht lange da. Und wir wussten, dass sie es anders erlebt hatten. Jetzt wohnten sie in einem schönen Haus, hatten es schön. Und ich denke, die Frau bemerkte, man gewöhnt sich sehr schnell an das Gute. Sie selbst erzählte, wie es ihrer Mutter ergangen war. Sie wussten, dass ihre Mutter es sehr schwer gehabt hatte, und sie trauten es ihr nicht zu, sie allzu schnell in die Stadt zu führen. Das würde sie vielleicht nicht verkraften. Aber eines Tages hielten sie es doch für angekommen zu sein, dass sie es tun konnten. Da haben sie sie mitgenommen beim Einkaufen. Und als sie den großen Einkaufsladen betrat, stand sie still, schaute sich um und sagte: "And doubt yet always the chapel?" Und das gibt es alles zu kaufen. Das hatte sie so überwältigt. Aber die Tochter bekannte, man gewöhnt sich schnell daran. Ja, wir vergessen die alten Zeiten. Und ab und zu muss Gott uns auf eine andere Art und Weise deutlich machen, dass das Leben dennoch ernst ist und dass wir wirklich auf Schritt und Tritt ihn gebrauchen. Und wohl dem Gotteskind, das Johannes 15 im Auge behält, im Gedächtnis: "Ohne mich könnt ihr nichts tun." Und jeden Morgen mit dem Gebet beginnt: "Herr, ich bin von dir abhängig, begleite du mich. Ich vermag nichts zu tun. Ich werde, je älter ich werde, dankbarer für alles, das ich noch tun kann, dass ich noch hören kann, sehen kann." Man hat ja schon einiges erlebt, dass man einem dann wieder geschenkt worden ist. Man ist schon einige Male am Tor des Todes so und sehr nahe vorbeigeführt worden. Dann kommt die Energie wieder und dann danke ich für jeden Schritt, den ich noch tun kann. Wir sind wirklich vollkommen abhängig vom Herrn und sollten dankbar sein. Gottes Furcht könnten wir da noch mehr lernen. Gott ist dort, wo man ihn fürchtet, und dort setzt er sich auch für sie ein. Ein fünfter Lehrsatz: Gott ist dort, wo man ihm die Treue hält. Psalm 101, Vers 6. Mein Augenmerk ist gerichtet auf die Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. Wer auf untadeligem Wege wandelt, der darf mir dienen. Wo wohnt Gott? Ich war ein Jugendlicher, diente mit einem anderen Bruder, der etwas erfahrener war als ich. Ich war ein Lernender. Wir machten Hausbesuche in einem Missionsgebiet im Norden unserer Provinz in Kanada, waren eingeladen bei einer Familie. Der Mann war ein gottloser Mann, spottete gern. Und dann hat er uns am Tisch eine Frage gestellt, um uns in die Enge zu treiben: Von wo kommt Gott? Und er hat auch schon seine Bibel gelesen. Und dann zitierte er: Gott kam von Paran. Ja, also kam Gott von irgendwoher. Ja. So spöttelt man in seiner Unwissenheit. Ja. Auch wir können ja mal von dort und von dort kommen. Ja. Gott muss nicht dadurch schon begrenzt sein. Aber dennoch wissen wir in der biblischen Sprache, Gott wohnt dort, wo man ihm die Treue hält, wo man ihn fürchtet, wo man ihn liebt, wo man gern bei ihm ist. Man kann nur hoffen, dass dieser Mann zurechtgekommen ist. Ein sechster Lehrsatz. In besonderer Weise wohnt Gott in und unter den Seinen. In 1. Korinther 14 spricht der Apostel einmal von Besuchen der Gemeinde von Unbekehrten. Und wenn sie merken, wie es hier zugeht in heiliger Weise und Menschen über Gott sprechen und so weiter, Gott sich kundtut, dann müssen sie bekennen, hier ist Gott. Gott ist unter euch. Das möchte der Apostel Paulus bei den Korinthern, dass sie das erfahren, dass Ungläubige feststellen, Gott wohnt dort. Deshalb korrigiert er sie auch. Oder Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir. Wenn ein Christ das einmal gelernt hat, dann hat er ungeheuer viel gelernt, dass Gott in Christus in ihm wohnt. Dann kann er obsiegen, dann kann er den Weg finden. Gott ist in seiner Gemeinde, nicht nur in mir, in einem jeden von uns, sondern dazwischen. Wir sind in ihm und er in uns. Kolosser 1, 26 und 27. Das Geheimnis, das seit Weltzeiten und Geschlechtern verborgen gewesen ist, nun aber geoffenbart wurde seinen Heiligen, denen Gott bekannt machen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter denen, die von den Völkern sind, welcher Reichtum Christus ist, Christus in euch. Das ist der Reichtum der Herrlichkeit Gottes, dass Christus in seiner Gemeinde wohnt. Nach Richter 16, Vers 20 ist es jedoch möglich, dass man sich nicht dessen bewusst ist, wenn Gott nicht mit uns ist. Aus demselben Grunde könnte es sein, dass wir uns nicht immer dessen bewusst sind, wenn Gott mit uns ist. Auf jeden Fall sollten wir nicht erwarten, dass Gottes Gegenwart zu spüren sei. Wir leben in einer Gemeinde oder haben Gemeinschaften in einer Gemeinde, wo das immer wieder gebetet wird. Herr, lasst uns deine Gegenwart so recht verspüren. Das ist ein Gebet, zu dem ich nicht Amen sage. Warum soll ich das verspüren? Und wenn ich etwas verspüre, wie soll ich wissen, dass das Gott ist? Wenn ich etwas Schönes gesehen habe, ist das Gedächtnis gefüllt davon. Schönes gehört habe, ein Lied, ist das wahrscheinlich schön, erhebend. Ich habe gut gegessen, das ist auch erhebend. Ich sehe Freunde neben mir, das ist auch erhebend. Wie soll ich wissen, was nun Gottes Gegenwart ist? Gott vernimmt man nicht, normalerweise, mit den fünf Sinnen oder einer von ihnen. Wir sollten nicht beten um die Gegenwart Gottes. Die ist da. Das heißt, dass wir sie spüren, Entschuldigung. Wir wissen, dass Gott in seiner Gemeinde ist. Wir brauchen auch gar nicht zu beten, dass er durch sein Wort spricht. Das tut er sowieso. Alles Wort, das Gottes Wort ist, ist sein Reden. Unser Beten sollte sein, Herr, tu mir die Ohren auf, dass ich höre. Das Sprechen, das wird er schon tun. Darum brauchen wir nicht zu beten. Ich muss beten, dass ich höre, was er sagt. Und ich darf beten, Herr, lass mich wissen, dass du da bist, denn er ist da. Und das sollten wir zur Kenntnis nehmen. Gott ist heute hier, so wahr er in Jerusalem war, so wahr er irgendwo in der biblischen Zeit war, So wahr ist er heute Abend hier in Person. Und das zu sich zu vergegenwärtigen, ist sehr, sehr heilsam. Wir benehmen uns dann ganz anders. Ich hoffe es. Wir könnten eine ganze Portion Gottesfurcht uns erbeten. Das darf unser Gebet sein. Der Gedanke an die Gegenwart Gottes demütigt und erhebt zugleich. Für den Unglauben ist der Gedanke ständige Warnung und Hemmnis, dass Gott da ist. Seine Nähe ist aber von alters her eine Ermutigung zum Gebet gewesen. Zu wissen, dass Gott da ist, dass man zu ihm reden darf ohne weiteres, ist wirklich trostvoll. Für mich war das ein großer Trost in meiner ersten Evangelisation in Deutschland. Kam nach der Versammlung ein Bruder aus der Baptistengemeinde zu mir mit einem anderen jungen Mann. Er hat mich getroffen, ich weiß nicht wie. Das Dorf oder die Stadt, ich weiß nicht, wie es genau hieß, aber dieser Ort war ein sehr christlicher Ort. Es gab dort einige Gemeinschaften, gute Gemeinschaften, aber hier wohnte ein junger Mann, der noch nie das Evangelium gehört hatte. Das war alles möglich, ist möglich. Aber irgendwie war er in diese Versammlung im Zelt gestoßen, in diese Versammlung geraten. Und dieser fleißige Bruder hatte ihn zu mir gebracht nach der Botschaft. Wir fingen an zu sprechen. Er war interessiert. Ich dachte, ich könnte ihn zum Herrn führen. Ich fing an, vielleicht durch Johannes, war es Johannes 3, da ist die Rede von Israel und so weiter. Mit einmal hielt er mich an. Und er sagte, Herr Janssen, ich weiß, Sie wissen, wovon Sie sprechen, aber ich nicht. Er hatte keine Ahnung, was Israel war. Und jetzt wusste ich, jetzt muss ich am Anfang anfangen. Ich habe einen Heiden vor mir. Er war nämlich auch in einem ganz bewussten heidnischen Kreis aufgewachsen, von Freidenkern. Und die hatten sich abgeschirmt vom Christentum. Und ich habe 2 Stunden lang mit diesem Mann gesprochen, im Versuch, ihm das Evangelium klarzumachen. Und er hat es erfasst. Und er beugte seine Knie vor Jesus und nahm ihn auf und wurde später ein Verkündiger des Evangeliums. Keine Ahnung von Gott, aber Gott war da und hat erhört. Als wir dann beteten, nachdem ich gesprochen hatte und ihn einlud, zu Jesus zu kommen, jetzt musste ich leise, einfach sprechen. Ja? Er kennt ja nicht das Beten. Ich sagte zu ihm, Jesus ist hier, Sie dürfen zu ihm reden, genauso wie wir miteinander sprechen. Sie dürfen einfach sprechen. Mach dich ihm Mut. Da fing er an zu sprechen. Das war wirklich köstlich. Er fing an, einfach an, zu Jesus zu reden, wie wenn er da wäre. Er war ja da. Und der hat ihn auch erhört. Ja. Gott ist da. Und das ist für uns, dieses Wissen, ist für uns eine Ermutigung, zu ihm zu reden, zu beten. Für uns, die wir ihn kennen, ist das ein Trost. Es ist auch ein Beweggrund zum Gehorsam. Wenn wir wissen, dass er zur Rechten ist, zur Linken, um uns her, dann ist es ein Ansporn, ihm treu zu bleiben, uns seiner bewusst zu bleiben und ihm zu gehorchen. Einige Verse aus 5. Mose 4, kostbare Verse, es lohnt sich, darüber nachzudenken nach einer guten Übersetzung. Gott spricht, oder Mose zu Israel, seht, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, dass ihr so tun sollt inmitten des Landes, zu dem ihr kommt. Es war an den Grenzen Kanaans gekommen. zu dem ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So wahrt und tut sie. Denn das ist eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker, die alle diese Satzungen hören. Merken wir, Mose erwartet, dass Israeliten von dem sprechen werden, vor den Augen der Heiden, vor den Ohren der Heiden, was Gott durch Mose ihnen gegeben hat. So wahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker, die alle diese Satzungen hören. Und sie werden sagen, fürwahr, ein weises und verständiges Volk ist dieses herrliche Volk. Und Mose geht weiter. Denn welches herrliche Volk gibt es, dem Gott nachher wäre, hier haben wir die Allgegenwart, dem Gott nachher wäre, wie der Herr oder wie Jahweh, unser Gott es ist, in allem, worin wir zu ihm rufen. Wenn wir beten, ist Gott nahe. Und wissen wir, dass er nahe ist, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wir dürfen wissen, dass er uns erhören wird. Die Gegenwart Gottes ist also ein Trost für Gottes Kinder, macht ihnen Mut zum Beten und zum Gehorsam Mut. Gott ist sodann groß in seiner Macht. Das können wir noch beginnen zu sprechen, machen dann morgen damit Fortsetzung. Ich spreche gern von der Macht Gottes, besonders in unserem Leben. Wir sagen ja, er ist allmächtig, aber wir werden noch sprechen von den Grenzen der Macht Gottes. Wiederum Psalm 139. In der dritten Strophe besingt David diese Eigenschaft. Denn du hast meine Nieren zu deinem Eigentum gebildet, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Gott hat ihn persönlich geschaffen. Ich durfte einmal mit einem jungen Mann sprechen. Er und seine Frau waren auf dem Wege zum Missionsfeld in irgendeinem asiatischen Land, wo dürfte es gewesen sein. Er war unehelich geboren. Und ich konnte mir denken, dass das ihm Schwierigkeit bereiten würde. Aber er war zur Ruhe gekommen. Er wusste, Gott hatte ihn gebildet. Und für jeden Menschen, der dasteht, egal einerlei, wie er auf die Welt kam, er weiß, Gott hat mich gemeint. Gott hat mich so gestaltet, wie ich bin. Ich bekenne dir Lob dafür, sagt David, dass ich auf eine furchtgebietende Weise ausgezeichnet gemacht wurde. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es gar wohl. Nicht verborgen war dir mein Gebein, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den unteren Orten der Erde. Wo liegt Bethlehem, wo David geboren war? Unweit des tiefsten Tales der Erde. Dort, an einem unscheinbaren Ort war er zur Welt gekommen. Aber Gott hat es gesehen. Gott hatte ihn zur Welt kommen lassen. Meine Urform sahen deine Augen. Du hast es gesehen. Und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die einst gebildet werden sollten. Und zwar, als noch keiner von ihnen war. Wie gewichtig sind mir deine Gedanken, Gott. Wie groß ihre Summen. Wollte ich sie zählen, sie wären mehr als der Sand. Ich erwache morgens und ich bin noch bei dir. Gott hat ihn bewahrt. Seine Macht zu bedenken, bewegt den David. Er hätte noch ganz anders sprechen können. Im Psalm 19 spricht er vom himmlischen Weltall. Er gebraucht verschiedene Gebiete, um die Größe Gottes zu beschreiben und zu bedenken. Wenn wir sagen, dass Gott allmächtig ist, dann ist gemeint, dass er alles zu tun vermag, was er tun will. Psalm 115, Vers 3. Aber unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm gefällt, tut er. Er tut, was er will. Und sein Wille ist ja immer gut. Psalm 135, Vers 6. Alles, was dem Herrn gefällt, das tut er. In den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Gottes Wille entspricht seinem Wesen. Was er will, passt immer zu dem, was er ist. Zu sagen, dass Gott tun kann, was er will, heißt, dass er alles tun kann, was mit seiner Vollkommenheit in Einklang steht. Das ist keine Willkür. Vom absoluten Standpunkt gesehen, gibt es einiges, das Gott nicht tun kann, nämlich etwas, das seinem Wesen zuwider wäre. Gott kann zum Beispiel sich nicht verleugnen. 2. Timotheus 2, Vers 13. Gott kann die Sünde nicht tolerieren. Die Welt tut das. Und sie erwartet von uns, dass wir das tun. Sie erwartet von uns, dass wir so denken, wie sie denkt und handeln, wie sie handelt. Und das kann Gesetzgebung werden. Denn das Menschenherz ist in Feindschaft gegen Gott. Aber wir als Gemeinde Jesu Christi haben einen Gott, der gegen die Sünde ist und der gegen eine Welt von Sünde eingestellt ist. Und den Preis dafür müssen wir bereit sein zu zahlen, unserem Herrn nachzufolgen, der sich dafür kreuzigen ließ, für Sünde, die er nicht tun wollte. Und er trug noch unsere Sünde. Gott ist ein Gott, der die Sünde nicht tolerieren kann. Hebräer 1, Vers 13. Er duldet sie nicht. Hebräer 6, Vers 18. Gott kann nicht lügen. Jakobus 1, Vers 13. Er kann nicht versucht werden, Böses zu tun. Das ist unmöglich. Vom absoluten Standpunkt, das ist ein theoretischer gesehen, gibt es Dinge, die Gott gar nicht tun kann. Gott sei gedankt. Es ist auch nicht zu erwarten, und jetzt wird es praktisch, denn dies sind Themen, die Spötter in den Mund nehmen. Es ist nicht zu erwarten, dass Gott einen materiellen Geist schaffen würde. Ein Wesen, das zu gleicher Zeit Geist und Materie wäre. Wir sind Geist und Materie, aber die zwei sind getrennt. Es ist nicht dasselbe. Geist und Materie sind zwei verschiedene Dinge. Und wir können nicht erwarten, dass Gott die irgendwie identifizieren würde. Oder Gott kann keinen Quadratkreis schaffen. Einen Kreis, der gleichzeitig ein Quadrat ist. Oder einen so großen Stein, den er selbst nicht mehr heben könnte. Wenn man nach Hyde Park geht in London, dann kann man reden. Man hat eine kleine Büchse und stellt sich darauf, und wenn man darauf steht, darf niemand einreden. Du darfst sprechen, so lange wie du willst. Du darfst sagen, was du willst. Redefreiheit. Und auf so einer kleinen Büchse, auf so einem Kasten, kann man Gott spötteln oder man kann ihn lobpreisen und ihn verkünden. Dort stehen Evangelisten und Spötter. Und solche Dinge, wie ich eben behauptet habe und von Gott unmöglich sind, die nehmen solche in den Mund und wollen Gott also klein machen. Das geht nicht. Aber wir sollten wissen, wie Gott ist und warum er nicht allmächtig ist in diesem Sinne. Weil das seinem Wesen entspricht. Er kann nicht Böses tun, er kann nur Gutes tun. Und er tut alles, was er will, nicht immer alles, was ich will. Gott kann sich selbst nicht verändern. Er ist ewiglich unveränderlich, kann aber dennoch mit der Geschichte leben. Er hat sie geschaffen. Auch aus dem Grunde, dass es nicht seinem Plan entspricht, tut Gott nicht alles. Er tut nur das, was seinem Plan entspricht. Er tut nicht alles, was er tun könnte, zum Beispiel alle Not beheben. Das Maß, in dem er es tut, muss ihm überlassen bleiben. Gottes Allmacht ist immer größer als sein mächtiges Handeln. Er erschöpft sich nie. Er kann immer noch mehr tun. Allmacht gleicht nicht vollständigem Vollzug der Allmacht. Zu sagen, dass Gott allmächtig ist, heißt nicht, dass er seine Allmacht bis zum Ende ausnutzt. Gott kann alles tun, was er will, aber er will nicht alles tun, was er kann. Er hat Macht über seine Macht. Er ist frei, so frei, dass er die Macht hat, sich zu beschränken. Gott hat sich durch den relativ freien Willen seiner Geschöpfe beschränkt. Er verhinderte nicht die Entstehung der Sünde. Er rettet mittels Gewalt, aber er vergewaltigt nicht. Er kann zerstören und er kann retten. Er tut, was weise ist in seinen Augen, was richtig ist. Die Allmacht Gottes hat verschiedenartige Bedeutung für seine Geschöpfe. Für den mit Gott Versöhnten ist diese Wahrheit Grund zum Vertrauen und zur Ruhe. Jesaja 46, Vers 4. Und bis ins Greisenalter bin ich der oder derselbe, aber vielleicht derjenige. Dieses Wörtchen oder dieses Fürwort, dieses Pronomen der, scheint eins der Namen Gottes zu sein, wird wie ein Name Gottes gebraucht. Er kommt einige Male, eine ganze Anzahl Male vor in der Bibel. Man sollte sich ihn merken. Es ist ein schönes Studium. Bis ins Greisenalter bin ich der Gott, der Besondere. Und bis zum grauen Haar trage ich. Ich machte und ich hebe. Ja, ich trage und rette. Das ist unser Trost. Weil Gott Macht hat über unsere Umstände, kann er helfen und retten. Psalm 25, Vers 5. Du bist der Gott meines Heils, der mich retten kann. 2. Korinther 12, Vers 9. Mit diesem Vers können wir schließen. Einer der bekanntesten Verse. Aber er will langsam gesagt werden, gesprochen werden und lange bedacht werden. Er sagte zu mir, an meiner Gnade hast du genug. Das ist eine Aussageform. Wir haben drei oder vier Arten von Sätzen, vier im Gesamten, wenn wir den Ausrufesatz einschließen. Normalerweise gebrauchen wir drei, die Aussage selbst. Wir erzählen etwas, zum Beispiel ich sage, ich spreche, das ist ein Erzählsatz. Ich mache eine Aussage. Oder ich stelle eine Frage, spreche ich, sprichst du, wenn ich taub bin, ja. Oder wir stellen eine Frage. Ja, die dritte Form ist der Befehlsatz oder Begehrungssatz. Ich begehre etwas. Bitte reichen Sie mir die Butter. Bitte stehen Sie auf, setzen Sie sich und so weiter. Das sind Begehrungssätze. Wir wünschen etwas oder befehlen etwas. Es ist jetzt wichtig, wenn wir unsere Bibel lesen, dass wir uns merken, was für Sätze wir vor uns haben. Und es ist auch wichtig für den, der die Bibel übersetzt, dass er sie richtig übersetzt. Manchmal wissen wir nicht genau, ob es ein Befehlssatz ist oder nicht. Aber wir versuchen es dann. Man kann dann vielleicht beide Optionen sich merken. Aber hier in 2. Korinther 12, Vers 9 ist es wichtig, und ich sage das, weil ich etwas mit Depressiven zu tun gehabt habe. Vielleicht wäre es gut für Luther, wenn er auch mehr das berücksichtigt hätte. Er war ein Draufgänger, ein sehr tatkräftiger Mann, tatfreudiger Mann. Er hätte etwas barmherziger sein können mit Andersdenkenden. Und vielleicht hätte er dann an einigen Stellen vielleicht noch anders übersetzt. Auf jeden Fall an dieser Stelle lohnt es sich zu bedenken, dass wir keinen Befehlssatz haben. Jesus sagt nicht, lass dir an meiner Gnade genügen, sondern er erzählt dem Paulus etwas. Er weiß, Paulus ist gestresst bis dahin hinaus. Er weiß genau um das Maß des Druckes. Und er legt ihm nicht noch einen Befehl wie ein Strohhalm auf diese große Last, sondern er will sie heben. Er verzichtet darauf und er erzählt dem Paulus etwas. Und das ist, was wir mit Gestressten tun sollten. Nicht sagen, lies deine Bibel, lerne mal diesen Vers auswendig. Das sind Befehle, das ist zu viel. Die brauchen Hilfe, die brauchen Aussagen, die brauchen Evangelium, Gnade, gute Botschaft. Und das tut Gott, das tut Jesus. Er sagt zu Paulus, schau. An meiner Gnade hast du genug. Jetzt darfst du tun, was du willst mit diesem Satz, aber das wollte ich dir mitteilen. Und Paulus greift zu. Und dann sagt er, ja, wenn das stimmt, dann will ich mich freuen, wenn ich schwach bin. Wenn ich Schwierigkeiten habe, dann gerade ist Gott da. Denn Jesus hatte noch etwas hinzugefügt. Denn meine Kraft, passen Sie gut auf, er hatte nicht von Kraft gesprochen, er hatte von Gnade gesprochen. Es reicht dir meine Gnade aus. Jetzt begründet er das, warum die Gnade ihm ausreicht. Weil meine Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen ist. Gnade ist Kraft. Gnade ist vieles. Und für Paulus ist diese Gnade Kraft, Kraft aus der Liebe Gottes dargereicht. Das ist Gottes Macht, in Christus uns dargereicht, zu uns gekommen. Christus ist Gottes Allmacht in unser Leben hineingekommen. Das ist das Heil. Deshalb werden wir gerettet. Nicht nur durch den Tod Jesu Christi, durch seine Auferstehung. Sein Leben ist mein Leben. Seine Kraft sei meine Kraft. Er ist mir alles. Das dürfen wir mit nach Hause nehmen. Davon können wir leben, nicht wahr? Und das können wir weitergeben für andere, dass sie leben können, aufatmen können. Wir haben einen mächtigen Retter, der uns liebt. Wenn Liebe und Macht gepaart sind, dann ist das Heil für uns. Wir wollen wieder zum Schluss kommen. Ich schlage vor, dass der eine oder andere mit uns betet. Man darf frei sein, wir stehen dazu auf. Bitte seien Sie frei, ich werde sitzen bleiben. O Vater, wir preisen dich, dass du ein Gott bist, der alles weiß, der alles tun kann und der hier ist heute Abend. Wir danken dir, Herr, dass du ein solcher Gott bist, der uns begleitet und nach Hause bringen wird. Wir danken dir, Herr, für diese Hoffnung, die wir haben in dir. Amen.